Ich begrüße Sie herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei uns im Gesundheitsfernsehen. Mein heutiger Gast sagt, wir Ärzte und Therapeuten können nicht heilen, aber wir können den Weg für die Selbstheilung freimachen. Und heute sprechen wir in Bezug auf diese Selbstheilung, auf den Weg freizumachen, was es bedeutet bei der Skoliose und weshalb sie kein Fehler ist, sondern eine intelligente Reaktion unseres Körpers. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Matthias, schön bist du bei uns. Dr. Med. Matthias Meyer, du bist ja Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie. Und ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich auch jemanden begleiten oder bei mir im Hof haben durfte, der durch deine Arbeit wirklich eine ganz andere Lebensqualität bekommen hat. Da schauen wir gleich hin. Und ich finde das unglaublich wichtig, was du gesagt hast, diese Selbstheilung. Und diese Achtsamkeit vor dem Körpersystem.
Genau. Ich denke, das ist auch ein allgemeines Naturprinzip, dass Selbstorganisation und Selbstheilung überall ist um uns herum und auch beim menschlichen Körper genauso funktioniert wie bei einer Pflanze beispielsweise. Ja. Und das ist das Einzige, was ich versuche umzusetzen, ist die Selbstheilung und die Fähigkeit zur Selbstorganisation zu stärken, weil damit hat man dieses System menschliche Körper gestärkt und verbessert. Und damit funktioniert es in fast allen Fällen, dass Symptome weggehen.
Ja. Weil ich glaube auch gerade in der modernen Medizin, obwohl man unglaublich viel weiß, haben wir noch längst nicht verstanden, wie all diese Intelligenz funktioniert. Und dem einfach zuzudienen, glaube ich, das ist auch eine gewisse Demut.
Aber ich glaube, das Grundproblem ist gar nicht, dass wir zu wenig Wissen haben, sondern dass das die Art, wie wir denken, insbesondere in der Medizin, aber ich glaube auch in der Gesellschaft, sehr auf Details fokussiert ist. Ja. Wir brauchen Spezialisten, die auf einem kleinen Gebiet ganz, ganz viel wissen. Aber das Problem ist, dass man nie das System versteht. Ja. Und dieses Systemdenken versus dem Detail- oder Symptomdenken, man kommt zu völlig anderen Schlussfolgerungen und auch zu anderen Therapieansätzen. Und solange wir in diesem Detaildenken verharren, werden wir nie die eigentliche Lösung finden. Das ist wie, wenn ich meinen Schlüssel fallen lasse vor dem Auto und dann zum Busch gehe und da suche. Da werde ich es nie finden, egal wie gut ich diesen Busch oder diese Hecke kenne. Je mehr ich darüber weiß, hilft mir trotzdem nicht, den Schlüssel zu finden. Da muss man einfach mal einen Schritt zurückgehen und das Gesamtsystem betrachten und dann sieht die ganze Geschichte ganz anders aus.
Ja, oft eben ist wirklich das Symptom nicht dort, wo das Problem ist. Das hast du ganz sehr genau schön gesagt. Und ich glaube, das zeigt auch, warum wir ganz viele Dinge haben, die einfach als chronisch oder psychosomatisch oder einfach wirklich abgehakt werden, weil man irgendwie vielleicht wirklich nur punktuell schaut.
Genau.
Und das ist mit viel Leid verbunden. Und ich habe dich schon vor der Sendung ein bisschen gefragt, weil ich finde das unglaublich spannend mit dieser Skoliose. Erstens habe ich das Gefühl, in meiner Arbeit seit 35 Jahren mit Kindern und Jugendlichen habe ich das noch nie so oft gehört. Vielleicht gibt es da auch einen Hinweis, weshalb das sein könnte. Und eben auch all diese vielen schon frühen Versteifungen der Wirbelsäule. Da habe ich einfach, obwohl ich noch nicht verstanden habe im Detail, um was es geht, bekomme ich immer ein bisschen ein ungutes Gefühl. Vielleicht kannst du einfach mal dazu noch etwas sagen auch.
Also ich habe es mir in den letzten 10 Jahren, warum auch immer, zur Aufgabe gemacht, herauszufinden bei einzelnen Diagnosen, warum sie keine Erkrankung darstellen, sondern eine Adaptationsreaktion des Körpers und damit eine Hilfe und eine Lösung eigentlich darstellen und kein Problem. Und bei der Skoliose habe ich mich lange schwer getan und ich wusste nicht genau, wie kann ich mir das jetzt erklären, warum ist Skoliose keine Erkrankung, weil wenn man an Selbstorganisation und Selbstheilung glaubt und das sehe, als Unfallchirurg habe ich das jeden Tag gesehen, das Knochen heilen, ohne dass ich irgendwas tue. Also das ist schon klar, dass der Körper selbst heilend ist. Aber wie kann ich mir erklären, dass eine Skoliose dann auch ein Teil dieses Prozesses darstellt und nicht ein eigenes Problem ist? Und die Idee dazu kam mir dann am Strand mal vor ein, 2 Jahren. Und vielleicht fange ich ein bisschen abstrakt an, auch im Wissen, dass die Leute wahrscheinlich gleich die Lösung wissen wollen. Aber ich verspreche, dass ich sehr konkret dann nachher werde und auch die Lösung genau zu diesem Problem erkläre. Aber vielleicht so als grundsätzliches Naturkonzept für Informationsvermittlung bedarf es immer Wellen. Und deswegen sage ich Strand. Ich habe dann gesehen, wie diese Wellen immer in Schüben an den Strand kamen und das Wasser geht weg und die Welle geht runter und dann zieht es einen wieder nach vorne. Und das ist im Prinzip eine Art zu kommunizieren. Wasser, das still ist, kommuniziert nicht. Mhm. Es kann keine Informationen, keine Nährstoffe. Fische können weniger sich gut orientieren. Es braucht Strömungen, es braucht Bewegung, es braucht Wellen. Das ist ein allgemeingültiges Konzept, glaube ich, auch in der Natur. Wenn ich spreche, produziere ich Schallwellen, um Informationen zu übertragen. Licht ist eine Welle, um Energie und Wärme vielleicht zu übertragen. Und diese Welle finden wir überall in der Natur. Und insbesondere an der Wirbelsäule kam mir dann der Gedanke, sie hat ja eine doppelte S-Kurvenform. Wenn man sich diese Form weiterdenken würde, wäre es eine kontinuierliche Welle. Und von vorne ist sie gerade. Und das Becken und Schultern sind auf der gleichen Höhe. Und so ist üblicherweise die Wirbelsäule zumindest im Lehrbuch aufgebaut. Und bei der Skoliose wissen wir, dass diese Welle seitwärts verläuft und nicht gerade ist. Und wenn man das einmal als Lösungsvorschlag sich überlegt, dann müsste man ja auf die Idee kommen, dass es irgendein Problem gibt, weswegen die Wirbelsäule das tut. Mhm. Und das ist etwas, was ich mir sozusagen die letzten 1-2 Jahre überlegt habe, ist, dass in diesem Fall das im Röntgenbild vielleicht klarer zu verstehen ist. Dazu zeige ich mal ein paar Bilder. Auf der linken Seite, die zwei Bilder, sind eine Person und auf der rechten Seite, die zwei Bilder, sind eine andere Person. Die linke Person ist nicht operiert und die rechte Person hat an der Brustwirbelsäule über mehrere Segmente diese langen Stäbe eingebaut, die dann eine Versteifung darstellen dieses Segments. Das war vorher schon deutlich in eine skoliotische Fehlstellung. Und es war klar, dass das nicht gut ist für die Statik. Aber wichtig zu verstehen ist auch, dass eine Wellenform der Wirbelsäule auch die Pufferfunktion der Bandscheiben verbessert. Ah. Wenn ich jetzt eine ganz gerade Wirbelsäule hätte, wie ein Stock, und dann hoch und runter springen würde, kann man sich vorstellen, die Pufferfunktion ist nicht so gut, als wenn es wie eine Art Welle eine Federung ermöglicht und damit auch eine Ernährung der Bandscheiben durch Bewegung und Belastung auch ermöglicht. Das heißt, ich brauche eine Welle in der Wirbelsäule, um Kommunikation zu vermitteln mit Organen und Gelenken, Faszien, Muskeln. Und ich brauche die Welle als Pufferfunktion, wenn ich mich bewegen will.
Spannend, das habe ich vorher mich gefragt, weshalb ist sie nicht einfach gerade, ja?
Genau, das wäre biologisch nicht gut, weil dann wäre auch die Beweglichkeit der Segmente nicht so gut. Damit wäre es dem Körper nicht möglich, Nährstoffe in die Bandscheibe zu filtrieren, die wiederum eine gesunde Bandscheibe ermöglicht. Wenn ich beispielsweise, und das ist für mein tägliches Brot, eine Blockierung habe in einem Gelenk, dann kann sich dieses Gelenk nicht mehr richtig bewegen, also die Bandscheibe auch nicht. Mhm. Und dann werden weniger Nährstoffe in die Bandscheibe gebracht. Und das über Jahre hinweg führt zu einer langsamen Degeneration, wie man sagt. Mhm. Es kommt zu asymmetrischen Bandscheibenbelastungen, zu asymmetrischen Gelenkbelastungen in der Wirbelsäule. Mhm. Ein Nerv auf der einen Seite wird unter Druck geraten, der andere wird eher in eine Spannungssituation kommen. Und die gehen irgendwo hin und haben Aufgaben und sollen Dinge regeln und uns gesund halten. Und es funktioniert von Mal zu Mal schlechter, wenn ich dieses Problem nicht wieder löse. Und deswegen ist ja die Idee, dass man eine Wirbelsäule wieder gerade macht, an sich ja nicht schlecht. Die Frage ist, muss ich das mit Zwang machen, mit Eisen? Oder gibt es vielleicht eine elegantere Möglichkeit? Und was bei der Wirbelsäule bei Skoliosepatienten wichtig zu verstehen ist, und man sieht es auf dem Röntgenbild sehr gut, aber ich zeige es vielleicht mal anhand dieses Modells. Wenn man von vorne schaut, wie gesagt, gerade von der Seite normalerweise, ich versuche das mal ein bisschen in die richtige Position zu bringen, wäre dann hier eine doppelte S-Kurvenform. Und jetzt das ganz Entscheidende bei Skoliose ist, dass diese seitlichen Kurven nicht da sind. Man sieht es auf dem Röntgenbild, wenn man genau hinguckt, da wo versteift wurde, da fehlt diese Kurve.
Oh ja.
Da ist es gerade. Und bei der anderen Dame ist auch so, da ist die Kurve von der Seite an der Brust- und Lendenwirbelsäule und von der Seite ist es gerade. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, das ist ja genau umgekehrt zu der natürlichen Situation. Bei den Patienten ist sozusagen die Wirbelsäule von der Seite gerade und von vorne die doppelte S-Kurvenform. Das ist also die umgekehrte biomechanische Situation. Und ganz wichtig in der Unfallchirurgie ist immer, das ist ein Gesetz gewesen, und wenn man das nicht beachtet hat, dann gab es ein Riesenproblem, immer etwas aus zwei Ebenen beurteilen. Wenn ich eine Fraktur habe, dann kann es nicht sein, dass ich nur von einer Ebene drauf schaue, weil ich dann gar nicht weiß, wie sieht's von der Seite aus. Und das ist in der Orthopädie normalerweise auch so. Wenn ich eine Hüftimplantation machen muss, eine Prothese, dann brauche ich die Hüfte vorher in zwei Ebenen, dass ich das besser ausrechnen kann. Wie groß muss die Prothese sein, wie groß muss der Kopf sein und so weiter. bei dieser Geschichte ist, dass das einzige, die einzige Diagnose, wo die ärztlichen Kollegen dieses eiserne Gesetz der zwei Ebenen nicht wirklich berücksichtigen.
Oh, wow.
Sie gucken sich nur die Kurven von vorne an, die skoliotische Fehlstellung. Von der Seite müssen Sie, wenn Sie gucken, sehen, da fehlt meine doppelte S-Kurvenform, die man ja braucht. Wenn jetzt beispielsweise als Kind irgendwas passiert, vor dem Wachstum, ein Unfall oder beispielsweise zu viel digitale Medien, ich sitze in einer Position, wo
dann
mein...
Dann habe ich schon eine Antwort auf eine Frage.
Genau. Dann werde ich meine seitlichen Kurven, die doppelte S-Kurvenform geht langsam verloren. Wenn mein Körper will, dass ich wachse als Kind, als Teenager, in der Pubertät und mich entwickle, dann braucht es zu dieser Kommunikationsweiterleitung eine Welle.
Okay.
Biomechanisch wie energetisch. Deswegen meine Überlegung, und ich, das ist nur eine Überlegung, ein Konzept, was aber für mich mehr Sinn ergibt, ist, dass der Körper die Skoliose baut, um Biomechanik und Wachstum und Energie überhaupt erst wieder zu ermöglichen, weil als Kind schon die Kurve verloren geht, die man von der Seite normalerweise sieht. Das ist also ein Kompensationsmechanismus auf ein biomechanisches Problem. Und dementsprechend wäre das eine sehr intelligente Lösung des Körpers und keine Erkrankung.
Darf ich da noch fragen oder greife ich da vor? Könnte man dann eben, wenn man Kinder jetzt eben hat, also das habe ich ganz viele Kinder und Jugendliche, die eben diese Diagnose haben, könnte man da wirklich durch Bewegungsveränderung, durch deine Therapie, durch ja vielleicht ganz viele Komponenten eine Verbesserung herbringen?
Das sehe ich regelmäßig. Also die Idee ist ja dann, wenn man verstanden hat, dass die seitlichen Kurven fehlen und der Kompensationsmechanismus von vorne ist, wenn man die seitlichen Kurven wieder herstellen kann, fehlt die Notwendigkeit einer Skoliose.
Ah, ja.
Und dann sagt der Körper, okay, dann brauche ich das nicht mehr, dann kann ich das hier wieder rückgängig machen. Insbesondere, wenn es vor dem großen Wachstumsschub passiert. Mhm. Im Wachstum hat man das Problem, wenn es ein Problem ist, dass eben durch eine Asymmetrie das Ganze auch mal verschlechtert werden kann. Das kennen wahrscheinlich die meisten Skoliosepatienten und deren Eltern, dass man versucht, das Ganze vor dem Wachstum möglichst viel zu begradigen, beispielsweise mit einem Korsett. Das Problem ist nur, wenn ich mit Gewalt das versuche, etwas stillzulegen.
Ja, ja.
Das ist auch etwas, was in der Unfallchirurgie ist uns immer beigebracht worden. Der Grund zum Operieren ist eigentlich immer der, dass der Patient nachher schneller wieder in Bewegung kommt.
Ja.
Wenn die Operation nicht dazu führt, dass jemand schneller in Bewegung kommt, dann ist sie nicht notwendig. Das heißt, wenn ich einen gebrochenen Unterarm habe und operiere, dann will ich, dass der Patient schneller wieder Handgelenk und Ellenbogen bewegt. Wenn ich nicht operiere, dann dauert es halt 6 Wochen. Wenn die Operation nicht zu einem schnelleren Ergebnis kommt, dann brauche ich nicht operieren.
Ja.
Und so ist es bei einer Skoliose vielleicht auch. Jetzt ist zum Beispiel die Fehlstellung der Seite mit Gewalt gerade gebogen worden, ohne dass die seitliche Kurve korrigiert wurde. Das heißt, ich habe eine einseitige mit Zwang Verbesserung der Geraden, aber im Sinne, dass die Welle dann fehlt.
Wow.
Und wir haben gesagt, wir brauchen Welle für Kommunikationsübertragung und wir brauchen Wellen für Biomechanik. Beides wird schlechter funktionieren, wenn ich das dann stilllege. Und wir haben auch gesagt, dass Bandscheiben durch Bewegung und Belastung ernährt werden. Wenn ich es über mehrere Segmente versteife, dann gibt es keine Bewegung mehr. Dann gibt es auch keine Ernährung der Bandscheiben mehr oder nur nicht minimal. Das heißt, diese ganzen Segmente sind nicht mehr dynamisch, sondern wie stilles Wasser und können nicht mehr ihre natürliche Bewegung und energetische Kommunikationsmöglichkeiten ausschöpfen.
Kann es dann auch sein, dass in der nicht versteiften Region der Wirbelsäule dann diese Bewegung stärker wird oder als Ausgleich? Oder kann man das dann gar nicht mehr ausgleichen, weil ein Teil einfach fixiert ist?
Wenn man es einmal fixiert hat mit Metall, dann müssen die benachbarten Segmente irgendwie versuchen, die Bewegung zu übernehmen. Und daraus entstehen Hypermobilitäten. Und das ist auch bei der jungen Frau auf der rechten Seite so gewesen. Denn durch diese Fehlstellung an der mittleren Lendenwirbelsäule, da ist ja noch diese relativ
starke Kurve. Das habe ich jetzt eben gerade gesehen.
Genau,
ja.
Das haben sie einfach dann gelassen, weil die Hauptfehlstellung oben drüber war. Aber wenn man das so lässt und da kommen zum Beispiel Nerven für Knie her oder in die Beckenorgane und wenn das Becken selbst auch ein bisschen asymmetrisch wird, und das muss es ja zum Kompensieren dieser Fehlstellung, dann habe ich das Problem, dass diese Iliosakralbänder, das sind die Bänder, die dann zum Beispiel von der Lendenwirbelsäule zum zu dem Darmknochen, Darmbein gehen. Oder die vom Kreuzbein zum Darmbein gehen. Diese ganze Region ist bandgeführt. Und wenn mein ganzes Becken sich verschiebt, weil hier eine Fehlstellung ist, dann wird auf der einen Seite ein Band mehr belastet als auf der anderen. Und dann wird das Becken etwas weniger stabil. Und dann habe ich das Problem, dass dann aus dem Becken heraus Knieprobleme oder Fußprobleme entstehen. Und in diesem Fall haben wir halt versucht, alle Segmente, die nicht versteift sind, so zu behandeln, dass sich das Ganze wieder aufrichtet. Das haben wir zum Teil geschafft. Das Problem ist, wenn es so versteift ist, kann ich diese Region nicht mit in die Behandlung integrieren. Deswegen habe ich dann immer nur Teile, die ich verbessern kann. Und das limitiert ein bisschen. Ja.
Ich möchte vielleicht das wirklich an dieser Stelle auch erwähnen, weil ich kenne diese junge Frau. Ich durfte sie zu dir schicken, weil ich einfach gesehen habe, dass sie wirklich komplett gelitten hat. Sie musste auch jede Woche, ist das Iliosakralgelenk, musste sich wieder einrenken. Und das war irgendwie nie von Dauer. Und sie hatte wirklich solche Schmerzen über Jahrzehnte lang. Und ich habe gesehen, sie ist dann immer zu dir gekommen und wie sich das so verbessert hat. Und jetzt hat sie so eine andere Lebensqualität. Und das hat mich so tief beeindruckt, weil es wirklich ein Leidensweg ist, wenn du täglich mit Schmerzen zu kämpfen hast, überall eingeschränkt bist, als Mensch, der sich gerne bewegt, der gerne etwas Sport machen möchte, was das bedeutet. Und eigentlich hat sie überall nur gehört, dass es irgendwie keine Hilfe gibt. Sie hat keine Hilfe bekommen aus der Schmerzmedikation. Und das hat mich so tief beeindruckt. Und ich möchte einfach da auch noch sagen, du hattest unglaublich Durchhaltewille und sie auch, weil das ist über längere Zeit, kam sie regelmäßig so alle 2 Wochen zu dir. Aber was da geschehen ist, trotz dieser Versteifung, das war für mich wirklich ein kleines Wunder. Und da bin ich so dankbar. Und deshalb wollte ich das einfach noch sagen. Aus eigener Erfahrung durfte ich das wirklich mit ansehen, was da geschehen kann.
Es freut mich natürlich, wenn ich dann helfen kann. Dafür macht man es ja auch. Und man muss auch ihr dann eben, wie du schon sagtest, ein großes Lob aussprechen, weil sie war sehr konsequent. Ja. Und sie hat das dann tatsächlich immer und immer wieder machen lassen, auch im Vertrauen, dass ich irgendwie schon weiß, was ich mache. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Und bei ihr hat es halt dann auch zum Schluss funktioniert, trotz dieser Limitierung der Versteifung. Ja. Und bei ihr war es ein bisschen einfacher, als es bei manch anderen ist, wenn es noch mehr versteift. Es gibt Leute, die haben Brust- und Lendenwirbelsäule versteift. Ja. Oder teilweise die gesamte, ich hatte mal einen, der hatte die gesamte Halswirbelsäule versteift. Und wenn man weiß, was alles von der Halswirbelsäule für Nerven herkommen, dann ist das biomechanisch und energetisch eigentlich eine Katastrophe. Und wenn man es schaffen kann, diese ganzen Segmente zu lösen, dass man eine Verbesserung der Biomechanik und auch der Statik hinbekommt, bevor operiert wird, dann ist das natürlich noch viel besser.
Ja. Und was du da jetzt eben noch erwähnst, dass ich habe jetzt nur eine Seite erwähnt, eben diese Schmerzen, aber natürlich auch andere Problematiken, die damit entstehen, eben das kam von Darmproblemen, Hautproblemen. Das sind ganz vielfältige Dinge, die man eigentlich nicht mit der Wirbelsäule in Verbindung bringt. Und das habe ich auch von dir lernen dürfen, was da alles zusammenhängt. Und das wird auch wieder, jedes Symptom wird einzeln beobachtet.
Genau. Es ist immer eine Frage von Struktur und Funktion. Ja. Die Struktur der Wirbelsäule bedingt die Funktion des darin enthaltenen Nervensystems, welches wiederum den gesamten Körper betrifft.
Absolut, ja.
Und so ist ein Mensch nun mal gebaut. Das war auch nicht meine Idee. Und wenn man das Gesamtsystem stärkt, wird man auch eine Verbesserung auf allen Ebenen. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Systemmedizin und Schulmedizin. Es ist gar nicht so sehr, dass wir was anderes gelernt haben als Grundlage, sondern wir interpretieren das nur anders. Ja. Ich gehe nur einen Schritt zurück, anstatt dass ich näher rangehe. Und es ist sogar so, dass wenn ich jemanden neu in der Praxis habe, rein theoretisch müsste ich gar nicht mit dem sprechen. Ich müsste nicht wissen, was das Problem ist. Ich müsste nicht wissen, was alles war in der Vergangenheit. Ich bräuchte nur ein Röntgenbild, meinen Scan vom autonomen Nervensystem, Struktur mit Funktion abgleichen, Struktur verbessern, sehen, dass Struktur und Funktion besser werden. Und egal, was derjenige für ein Symptom hat, es müsste besser werden. Ohne ein Wort zu sprechen, weil das System oder die Theorie dahinter funktioniert für alles gleichermaßen.
Ja. Das fasziniert mich wirklich an deiner Arbeit. Erstens dieses unglaubliche Wissen, eben aber auch der Wille, weil viele arbeiten ja einfach dann weiter in der Chirurgie und viele Dinge, die kommen immer wieder und immer wieder. Und man nimmt es hin und du hast es nicht hingenommen, oder? Du hast da wirklich so eine Ernsthaftigkeit, auch einen Forscherwille, wirklich zu verstehen.
Ich glaube, das entsteht auch ein bisschen aus einem gewissen Frust heraus.
Ja.
Ich habe gemerkt, dass ich von Station zu Station irgendwie gegangen bin in meinem medizinischen Alltag und überall habe ich gehofft, dass mir jetzt so die große Erleuchtung kommt, wie etwas funktioniert. Und ich habe gemerkt, es passiert einfach nicht. Ja. Und ich verstehe es immer noch nicht. Ja. Und das, wenn man 120 Jahre schulmedizinische Erfahrung gesammelt hat und dann in einer großen Klinik arbeitet, wird man meinen, dass da die Spitze dieser medizinischen Wissenskunst einfach da ist. Und da habe ich einfach gemerkt, es ist zwar technisch vielleicht da und im Detailwissen sehr viel vorhanden, aber das Verständnis für Biologie und Leben ist überhaupt nicht da. Und das ist ein Problem nicht der Ärzte, sondern der Art, wie man die Ärzte ausbildet. Ja. Und das ist etwas, was mir erst im Nachhinein dann auch verständlich geworden ist, dass das gesamte Schulmedizinsystem eigentlich in allen Bereichen auf Symptome und auf Therapie dieser Symptome aus ist. Und das wird in 0% der Fälle dazu führen, dass jemand eine bessere Selbstheilung bekommt. Ja. Medikamente blockieren nur Rezeptoren oder stimulieren sie unnatürlich. Mhm. Oder man operiert etwas, was man vielleicht hätte regenerieren können. Mhm. Und ich glaube, die Unfallchirurgie und die Notfallmedizin muss man da rausnehmen. Das war ja eigentlich auch lange, die ersten 7 Jahre meines Lebens waren ja, also nicht meines Lebens, sondern meines schulmedizinischen Lebens, war Unfallchirurgie und Notfallmedizin. Und ich wüsste auch nicht, wie man das noch verbessern könnte. Aber es geht um chronische Erkrankungen aller Art. Ja. Und da gibt es viel mehr Möglichkeiten, als viele Leute denken.
Ja. Wenn wir vielleicht jetzt noch wirklich ganz wichtige Punkte zusammenfassen. Für mich ist eine Frage, was rätst du jemandem, der jetzt eben ein Kind hat? Was ist die erste Handlung, dass du, weil ich kenne ehrlich gesagt jetzt nur dich, der so arbeitet. Aber du hast noch eine Partnerpraxis in Leipzig, gell?
Genau.
Dass man wirklich einfach mal jemanden suchen sollte, der das ganze System ineinander betrachtet.
Finde ich. Also wenn es mein Kind wäre, ich würde es so machen.
Ja.
Und tatsächlich, vielleicht gibt es jemanden, den ich nicht kenne, der das auch so macht. Ja. Mir ist es nicht bekannt. Die einzigen beiden, von denen ich weiß, dass sie das so machen, sind eben ich und jetzt seit etwa einem halben Jahr mein neuer Praxispartner in Leipzig, der Dr. Steven Buddock.
Ja.
Man findet ihn im Kutscherhaus in Leipzig und der hat das bei mir gelernt. Ich habe ihn ausgebildet und er hat in seiner Praxis, die übrigens auch sehr ansprechend eingerichtet ist, das gleiche Konzept. Der hat die gleichen Liegen, der hat das gleiche Röntgengerät, der hat den gleichen Nervenscan und er behandelt genauso wie ich. Von daher kann ich allen Menschen, die im Norden oder im Osten Deutschlands wohnen, die das auch einmal für sich in Anspruch nehmen möchten, nur dazu raten, ihn einmal aufzusuchen. Dann sparen sie sich mehrere hundert Kilometer nach Ulm. Und da macht er genauso diese Vorher-Nachher-Bilder auf Wunsch. Mhm. Und auch gerade für Skoliose-Patienten kann das ein wertvoller Zusatzmöglichkeit sein.
Wunderbar, danke. Weil eben, das ist dann, wir empfehlen etwas und dann finden die Menschen fast niemanden. Und danke für diesen Input und danke, dass du auch überhaupt in all dem, was du sonst noch machst, wirklich Zeit gefunden hast, jemanden auszubilden. Ich habe noch eine Frage. Kann man sagen, es gibt einen Fall, wo man sagt, da müsste man unbedingt die Wirbelsäule versteifen, jetzt schon bei Jugendlichen oder vielleicht auch später? Oder würdest du sagen, es gibt kaum Fälle, wo das wirklich zwingend nötig ist?
Ich meine, ich habe natürlich auch gut reden. Wenn man selber keine Skoliose hat, dann kann man darüber etwas anders urteilen. Wenn man selbst betroffen ist, ich glaube, das ist auch schon ein psychisches Leid, was dann damit einhergeht, dass man weiß, man kann nicht gerade stehen. Oder wenn das ausgeprägt ist, dann kann das ja auch psychosoziale Probleme mit verursachen. Von daher will ich da jetzt gar nicht so pauschal sagen, da muss man nicht. Mhm. Ich glaube, muss man immer sehr individuell auch annehmen. Und ich habe auch gemerkt, bei manchen Skoliose-Patienten ist es sehr leicht, das zu lösen, und bei manchen ist es sehr schwer zu lösen. Und vielleicht bin ich da auch manchmal limitiert, inwieweit wir das verbessern können. Und ich denke, ich kann auch nur für mich sprechen, ich würde es immer probieren.
Ja.
Und wenn ich merke, ich komme da an Grenzen und wir kommen nicht so weit, wie wir es gerne hätten, dann ist die Operation, läuft einem ja nicht weg. Das ist ja immer noch eine Option, die man hat. Und dann kann man immer noch individuell entscheiden. Man kann sich ja dann auch durch den Operateur nochmal explizit beraten lassen. Der hat ja auch eine gewisse Erfahrung mit seinen Ergebnissen und da muss man irgendwann die Entscheidung treffen. Aber ich kann nicht sagen, da muss man unbedingt anhand des Winkels, kann auch sein, ich habe jemanden mit einer furchtbaren Skoliose und den kann ich um 10, 15 Grad verbessern. Das ist nicht alles, das ist nicht perfekt, aber es kann so viel Druck rausnehmen und so viel Entspannung bringen, sowohl vom autonomen Nervensystem als auch psychosozial, dass vielleicht diese Überlegung, ich muss mich operieren lassen, immer kleiner wird und man dann nicht mehr diesen Druck spürt. Allein das kann schon mal einen Unterschied machen.
Ja, also wichtig jedenfalls nicht zu schnell, weil da nachher dann das rückgängig zu machen, das ist auch eine schwierige Angelegenheit, oder?
Es gibt nicht viele Operateure, die bereit sind, das Metall wieder rauszunehmen, weil sie Vertrauen haben, dass ich dann den Rest wieder hinbekomme.
Mhm. Ist wahrscheinlich auch mit einer gewissen Gefahr verbunden,
immer,
oder?
Jede Operation hat immer irgendeine Art Risiko, ob es die Narkose ist, ob es die OP an sich ist, ob es Wundinfektionen sind.
Ja, und an der Wirbelsäule, da hat man sowieso Respekt, also ich jetzt vom Gefühl her,
Ja, mein zentrales Nervensystem bedeutet mein Leben und wenn da irgendwas passiert, ist natürlich immer tragisch.
Ja, also wirklich einfach den Appell, wirklich da auch das mal anzuschauen, Möglichkeiten aufzugreifen und nicht so schnell etwas zu machen. Was ich jetzt auch bei dieser Frau, von der wir vorher gesprochen haben, das war dann auch irgendwie so schnell alles gegangen. Da waren keine anderen Überlegungen vorhanden, nicht aus bösem Willen, aber weil man einfach dieses Systemwissen und das, was du jetzt hast, irgendwie noch nicht zur Verfügung hatte.
Das Systemwissen ist aber jetzt offen für jeden zur Verfügung. Ich habe mich ja jetzt lange beschäftigt damit, diese ganzen Diagnosen einmal aufzuschreiben. Mhm. Und ich hatte ja schon vor mehreren Jahren, das ist das erste Band meines Lexikons der chronischen Erkrankung A bis Z veröffentlicht. Das war die Diagnosen von A bis D. Mhm. Und dieses Lexikon ist jetzt fertig.
Ah, toll.
Von A bis Z ist alles da. Aus systemmedizinischer Sicht wird es erklärt, wo bei jeder Diagnose die Hauptprobleme sind und welche Haupthebel ich benutzen kann, um diese Symptomatik rückgängig zu machen. Und dieses Lexikon kann man über meine Homepage, da sind die Informationen, die man braucht, wenn man das möchte, wird man dann auf wahrscheinlich Amazon dann verlinkt. Mhm. Und dann kann man das auch erwerben, wenn man möchte. Es ist mehr wie eine Art Nachschlagewerk. Mhm. Ich glaube, es liest sich nicht wie ein Roman. Da müsste man schon ein bisschen sehr interessiert sein, um das zu lesen. Aber ich glaube, wenn man mal was hat und das nachschlagen will,
dann ist das spannender als ein Krimi,
Dann ist das natürlich schon toll.
Ja, ja.
Und das ist die praktische Seite der Systemmedizin. Und dann habe ich aber auch, und das ist noch nicht veröffentlicht, aber vielleicht kann ich schon mal anteasern, die Theorie hinter Systemen. Mhm. Wie komplexe Systeme an sich funktionieren, also auch der menschliche Körper, und wie man das übertragen kann auf alle anderen komplexen Systeme. Und da geht es ein bisschen mehr um Theorie, aber wie diese Theorie in der Praxis vermittelt werden kann. Und wer nicht so sehr auf Lesen bedacht ist, der hat jetzt auch seit Neuestem die Möglichkeit über eine App. Wir haben auf unserer Homepage auch eine Möglichkeit, sein eigenes körperliches System analysieren zu lassen. Das Ganze, wenn man da draufklickt, ist wie eine Art Fragebogen, den man dann durchklickt. Und die Fragen, die ich dann sozusagen stelle, sind auf Teilsysteme bedacht. Und nachher gibt es dann eine Auswertung, welche Systeme innerhalb dieses Gesamtsystems belastet sind und welche Hebel man nutzen kann, um das zu verbessern. Dieser Teil der Systemanalyse ist auch umsonst, kann jeder machen, nur um Interesse zu wecken. Und dann hat man die Möglichkeit, noch über eine KI-gesteuerte Tiefenanalyse mit einer KI zu sprechen, die darauf trainiert ist, so zu denken wie ich.
Wow.
Also ich habe versucht, wenn man das so sagen kann, mich digital zu klonen und eine Systemberatung durch eine KI zu machen, die mit meinem Lexikon gefüttert wurde und mit meinem Buch über Systeme. Das heißt, dass die KI all das, was ich geschrieben habe, weiß und dementsprechend auf diese Datenbank Zugriff hat, wenn sie jemanden berät. Es geht also nicht um Diagnosen, es geht nicht um Schulmedizin, es geht nicht darum, Therapieempfehlungen auszusprechen, es geht um Systemanalysen und Verbesserung dieses Systems.
Wow.
Und diese App kann das. Und das ist etwas, worauf ich auch sehr gespannt bin, wie da das Feedback der Menschen ist.
Matthias, es ist einfach großartig, weil ich habe gedacht, wie schaffst du das alles? Weil ich weiß, du arbeitest sehr viel. Und noch das wirklich in die Welt zu bringen, auch die Menschen wirklich mündig zu machen, indem, dass man eben solche Dinge zur Verfügung hat. Ich werde alles verlinken. Und ich kann mich einfach nur bedanken, dass du heute hier warst und für deine tolle Arbeit.
Sehr gerne, mir macht es ja auch Spaß, sonst würde ich es ja auch nicht machen.
Schön, das spürt man. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir dürfen wirklich ein anderes Denken lernen. Ich glaube, das hilft uns selber, unsere Systeme und wirklich das Wunder der Heilung und Selbstheilung besser zu verstehen. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.